Ja, mein Name ist Bernd Lehmann, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin ab und an hier zu Besuch mit meiner Frau und predige gerne hier. Manchmal sind wir auch gerade in den Sommermonaten nur hier, weil wir dann auch auf dem Ratzeburg in Kalkütte sind, was wir sehr genießen, diese Schönheit der Landschaft. Das Thema Beziehungen, Patchwork. Ja, es gibt noch ein bisschen was anderes. Ihr seht dort einen Wald. Was steckt dahinter, habe ich da geschrieben. Wir werden ja jeden Tag beschossen mit so viel Informationen. Allein wenn wir am Verkehr teilnehmen, nehmen wir so viele Sinnesaufdrücke auf, dass unser Hirn eigentlich damit überfordert wäre, wenn es alles behalten würde. Und unser Gehirn ist aber so konstruiert, dass wir die Dinge, die wir gar nicht brauchen, die wir vielleicht nur für den Bruchteil einer Sekunde wahrnehmen und vielleicht reagieren müssten, aber nicht müssen, die sortieren wir weg. Machen wir nichts damit. Und andere Dinge fordern unsere Aufmerksamkeit, wo wir merken, Mensch, da ist etwas, da muss ich genauer hingucken. Das ist wichtig für mich und mein Leben. Und wenn wir so moderne Medienteilnehmer sind, dann merken wir manchmal auch, die Fülle der Informationen, die wir bekommen, die verwirrt uns eher auch. Und wir kriegen vielleicht so einen Eindruck, dass wir da in so ein Dickicht kommen, wie diesen Wald, den wir da sehen. Als wir Bekanntschaft machten mit der Frau, die uns später die Wohnung vermietet hat, in der wir wie lange gewohnt haben, 7 Jahre gewohnt haben, war das so, dass das war eine Eigentumswohnungsanlage mit, was weiß ich, 3 Eingängen und ungefähr 20 Meter vom Haus entfernt wuchs ein Wald. Kann man sagen. Das war früher mal eine Hecke aus Eiben und ein paar richtig schöne Bäume da drin. Und als diese Anlage gebaut wurde, waren die Leute, die darin wohnten, jung, so wie meisten von euch auch so. Und die haben sich immer verabredet, dass sie auch die Hecken beschnitten und das irgendwie schön und ansehnlich machten. Als wir dann diese Frau kennenlernten, so kam sie eines Tages auf mich zu und sagte: Bernd, kannst du nicht da irgendwie ein bisschen Licht reinbringen? Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, das ist war wie ein Wald. Ja, Jahre, vielleicht 2 Jahrzehnte war nichts mehr gemacht worden und die Eiben waren 8 Meter hoch vielleicht und die Äste waren 6 Meter lang, ragten in den Rasen rein. Man konnte da reingehen und dann konnte man erst mal sehen, was da war. Was steckt dahinter? Man konnte nicht hindurchgucken. Der Blick war begrenzt. Manchmal ist es so, wenn wir Dinge in unserem Leben, auch Informationen und viele Eindrücke einfach auf uns einprasseln lassen und sie nicht begrenzen, dann kommen wir dahin, dass wir uns orientierungslos fühlen. Oder wir denken, wir sind eingegrenzt. Wir kommen gar nicht mehr raus aus einer Kiste, in der wir drin sind. Was wir tatsächlich gemacht haben, ein paar Jahre später, als wir da eingezogen waren mit ein paar Nachbarn, heute sieht das Ganze so aus. Oh, könnt ihr das gut? Ist das gut zu sehen? Hier ist, glaube ich, auch so ein Ding. Also hier war diese ganze Hecke. Alles war ungefähr in dieser Höhe. Ging ganz darüber. Hier hinten ist noch ein Haus, das konnte man kaum sehen. Und jetzt haben wir ganz viel, also man muss sich vorstellen, das hier, das sind auch Eiben. Das war alles zu, alles voll. Jetzt können wir da durchgucken und auch gucken, was dahinter ist. Ich genieße das. Wir waren vor ein paar Monaten bei Sven und Britta zu Besuch. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ein Haus auf einem Hügel, oder? Und man kann gefühlt 5 Kilometer in die Weite gucken. Ich liebe das. Ich liebe das, auch als wir hierher fuhren. Und ich kann in die Weite sehen. Ich kann sehen, was da hinten ist. Ich kann Täler sehen. Kann die Natur sehen, wie sie sich entwickelt. Oder die Wolken, wenn ein Sturm aufzieht oder nicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit der Natur und mit der Weite. Tatsächlich geht es mir beim Bibellesen manchmal so, dass ich denke, was ist das für ein Durcheinander? Wirklich, ich habe nochmal wieder angefangen, das Alte Testament von vorne zu lesen. Das erste Buch Mose. Und ich möchte euch mit dieser Predigt auch ein bisschen ermutigen, das doch mal wieder zu machen. Die ganze Geschichte, wie die Erde entstanden ist, wie Gott, wie es beschrieben ist, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und dann kommen wir zu den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. sind ja drei, es geht um drei Männer. Und Gott lässt sich sogar nach diesen drei Männern bezeichnen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und zu diesen drei Männern gehörten auch drei Frauen, drei schöne Frauen. Von Sarah heißt es, sie war so schön, dass Abraham Angst hatte, dass er umgebracht wird, weil andere Leute seine Frau haben wollten. Rebekka, die Frau von Isaak, war so schön, dass er das gleiche Empfinden hatte. Haben sich dann als ihre Brüder ausgegeben. Auch eine komische Geschichte, über die man nachdenken muss. Manches ist verwirrend. Man kann denken, es ist damals gewesen, alte Kultur. Ja. Und wenn wir dann bei Jakob ankommen, trifft er eine Frau und es ist Liebe auf den ersten Blick. Rahel. Man kann denken, was für ein gesegneter Mann. Und doch ist es eine irritierende Geschichte. Wie kriegt man Klarheit in so eine Geschichte, die ja, wenn wir daran glauben, dass Gott irgendwie seine Finger im Spiel hatte mit dieser ganzen Geschichte, und ich glaube das, warum lässt er diese chaotische Geschichte zu? Wir können ja auch fragen, warum lässt er manches Chaotische in unserem Leben zu? Ja, ne? Ja. Aber es fängt schon gleich so chaotisch an. Da ist ein Mann, der eine Tendenz hat, andere Leute über den Tisch zu ziehen. Und das, was passiert ist mit Jakob und seinem Bruder Esau, seinem Zwillingsbruder, ist schon gravierend gewesen. Erstmal luchst er ihm das Erstgeburtsrecht ab und dann noch den Segen. Und wir merken, dass der gesprochene Segen des Vaters etwas war, was sich hinterher materialisiert hat. Also Jakob ist ja wirklich reich geworden und hat Macht bekommen. Und Esau war irgendwie außen vor. Nun möchte ich mit euch mal diese Patchwork-Familie von Jakob angucken. Jakob betrügt seinen Vater und er schleicht sich den Segen. Seine Mutter sagt, geh dahin, wo wir auch herkommen, wo sie auch herkam, und such dir dort eine Frau, dann bist du erstmal aus dem Schussfeld hier. Dann bist du aus dem Zugriff von Esau weg, der dich gerne umbringen möchte. Und wir müssen immer bedenken, da ist ja irgendwie in all dem Gott drin. Gott hat gesagt, mit diesen Leuten will ich mein Volk bauen, will ich mein Reich bauen. Jakob flieht und geht dahin zu seinem Onkel Laban, Bruder seiner Mutter. Und bevor er überhaupt zu den Laban kommt, trifft er an dem Brunnen die Rahel, die Tochter. Wunderschönes Mädchen, er ist sofort berührt und verliebt sich in sie und macht ein paar Tage später den Vertrag mit dem Vater von der Rahel, mit dem Laban, und sagt, 7 Jahre arbeite ich quasi für diese Frau und dann darf ich sie heiraten. Das ist mein Lohn, diese Frau, für 7 Jahre Arbeit. Und Laban war auch ein Schlitzohr. Irgendwie hat sich da was vererbt auch, oder? Nach 7 Jahren sagt Jakob, nun ist es soweit, gib mir die Frau, für die ich 7 Jahre gearbeitet habe. Okay, sagt Laban, machen wir. Ich möchte euch nicht langweilen, aber trotzdem ist es nicht unwichtig zu gucken, sich diese Geschichte nochmal anzugucken. Machen wir. Und es gibt ein großes Fest. Alle Leute werden eingeladen, sie feiern. Und abends geht Jakob in sein Zelt und Laban bringt seine Tochter zu Jakob. Er schläft mit ihr. Und alles ist gut. Wahrscheinlich hat er auch ordentlich getrunken. Es ist ja auch dunkel, es gab keine Elektrizität damals. Und nicht so viel Kerzen und alles. Und am Morgen wacht er auf und sieht, ist ja gar nicht Lea, ist ja gar nicht Rahel. Ist gar nicht diese wunderschöne Frau, die ich so liebe, sondern es war Lea, die Erstgeborene. Am Anfang steht, der Laban hatte 2 Töchter. Die ältere, das steht Lea. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte ausdruckslose Augen. Rahel hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Gesicht. Jakob liebte Rahel und sagte deshalb, gib mir Rahel. Das war die Vorgeschichte. Lea war offenbar nicht schön. Und was sie auch nicht war, sie war auch nicht geliebt. Jakob stellt den Laban zur Rede und er sagt, weißt du, das ist hier so üblich. Das hättest du wissen müssen, Junge. Hättest du dich mal schlau gemacht. Laban hatte sicher auch Schwierigkeiten, die Lea zu verheiraten. Sie war ja noch nicht verheiratet. Aber sie haben dann einen Kompromiss gefunden. Du behältst die Lea. Eine Woche ist quasi diese erste Brautwoche, wo die Ehe so richtig beginnt, wo man dann ganz intensiv das auch genießt, dass man zusammen ist und so. Und dann kriegst du auch noch die Rahel. Und dafür arbeitest du noch mal 7 Jahre. Also da hast du quasi 14 und hast aber 2 Frauen. Und jede der Frauen hatte noch eine Magd, eine Sklavin, die hat er dann mitbekommen als Zugabe. So haben sie es dann gemacht. Und dann entwickelt sich die Geschichte doch weiter und ich möchte euch mal die nächste Folie zeigen. Zack. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe euch mal aufgeschrieben, wer von diesen Frauen denn wann Kinder gekriegt hat, in welcher Reihenfolge. Man muss wissen, es war eine Liebeshochzeit zwischen Jakob und Rahel. Das ist das, wovon wir ja heute alle träumen. Wir finden einen Mann als Frau und eine Frau, die wir wirklich lieben, und sagen, die passt zu mir. Übrigens ist es so, dass schöne Menschen auch in unserer Gesellschaft viele Vorteile haben. Gibt es Studien darüber? Schöne Menschen verdienen mehr. Schöne Menschen sind erfolgreicher, kriegen schneller einen Job, eine Zusage als andere. Interessant. Und jetzt ist es so, jetzt sind die verheiratet und die Lea bekommt Kinder. Und da steht interessanterweise, dass Gott, Moment, das ist alles im 1. Mose 29, Vers 31, als Jahwe sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar, während Rahel kinderlos blieb. Das muss man sich auch mal reinziehen. Das in einer Gesellschaft, wo Kinder zu bekommen eigentlich das Wichtigste war, was einer Frau passieren konnte. Das finden wir immer wieder in der Bibel, das Leid von Sarah, von der Frau von Abraham, die über Jahrzehnte keine Kinder gekriegt hat. Auch bei Isaak und Rebekka hat es gedauert, bis sie überhaupt Kinder gekriegt haben. Da war richtig so eine Blockade. Und hier haben wir 2 Frauen. Die eine ist ungeliebt, die andere ist geliebt. Die eine kriegt Kinder, die andere kriegt keine Kinder. Lea kriegt Ruben, Simeon, Levi und Judah. 4 Kinder, 4 Jungs kriegt sie hintereinander. Und wir gucken gleich nochmal an, warum hat sie denen denn diese Namen gegeben, die sie hatten. Ich kann ja auch sagen, denn hinter dem Namen verbarg sich immer eine Geschichte. Es war nicht nur, weil der Name so klingt, wie er klingt, sondern hatte etwas mit den handelnden Personen zu tun. So, und als Lea dann schon 4 Kinder hatte, war Rahel sauer. Rahel war richtig sauer. Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder für Jakob bekommen konnte, wurde sie auf ihre Schwester eifersüchtig. Und sie sagte zu Jakob, sorge dafür, dass ich Kinder bekomme. Wenn nicht, sterbe ich. Rahel war geliebt, aber unglücklich. Interessant, oder? Sie hätte auch sagen können, Kinder, lass doch mal die Lea machen. Ich bin geliebt. Ich bin die wichtigste Frau für meinen Mann. Wenn nicht, sterbe ich. Da wurde Jakob zornig auf Rahel und sagte, stehe ich etwa an Gottes Stelle, der dir Kinder versagt hat? Sie sagte, nimm meine Sklavin Bilha und schlafe mit ihr. Wenn sie das Kind dann auf meinem Schoß zur Welt bringt, ist es wie mein eigenes. So haben sie es gemacht. Wir kennen die Geschichte, dieses Vorgehen schon von Abraham und der Magd aus der Beziehung ist ja dann der Ismael vorgegangen. Also, Söhne 5 und 6 gebar die Sklavin Rahels Bilha. Dann sagte aber Lea, die hat wohl offenbar selber keine Kinder gekriegt, dann eine Zeit lang. Dann sagt sie zu ihrem Mann, kannst du mit meiner Frau auch, meiner Sklavin auch schlafen? Dann gab es von der Sklavin Silpa Gad und Ascher, die Söhne Nummer 7 und Nummer 8. Und dann ging es weiter bei Lea, Issachar und Sebulon. Und dann endlich erbarmt sich Gott über Rahel und das steht dann ganz genau. Gott erhörte Leas Bitte, sodass sie schwanger wurde und Jakob einen 5. Sohn schenkte. Lias, bitte, sorry, sorry, das war verkehrt, Sebulon. Genau. Nun, also nachdem 10 Söhne geboren waren, nun dachte Gott aber auch an Rahel. Er erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Sie wurde daraufhin schwanger und brachte einen Sohn zur Welt und den nannte sie Josef. Und später dann wird noch Benjamin geboren. Der Name ist Programm. Wir sehen schon in dieser ganzen Abfolge, wie viel Spannung in dieser Familie war. Ein Familiensystem, was von vornherein, wir wünschen uns doch alle glückliche Familien. Und wenn man Kind ist, wünscht man sich Vater und Mutter, die sich lieben, die gut miteinander auskommen, die einem alles beibringen, wie das Leben gut geht, aber nicht, dass da in der Beziehung auch noch Konkurrenz ist. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Namen der Kinder zusammen zustande gekommen sind. Wir müssen uns ja vorstellen, dass wirklich, wenn jemand wie Jakob diese zwei Frauen hatte, er auch eheliche Pflichten für diese beiden Frauen hatte. Er hat mit beiden geschlafen. Und wie ist das, wenn eine Frau mit einem Mann schläft, aber sie weiß, der liebt mich gar nicht? Vielleicht verachtet er mich noch sogar. Vielleicht ist er sogar sauer, dass das alles passiert ist. Der Name Ruben bedeutet, Jahwe hat meinen Kummer gesehen. Das sagt Lea. Und wir stellen uns vor, dass Ruben und auch die anderen Söhne die ganzen Geschichten ja kannten. Sie haben das alles gehört. Alles, was wir lesen, war in deren Familienbewusstsein Standard. Darüber wurde offenbar geredet und es wurde auch so weitergegeben. Aufgeschrieben worden ist es ja erst später. Der Ruben lief mit diesem Namen rum. Gott hat den Kummer meiner Mutter gesehen. Mit anderen Worten, meine Mutter hatte Kummer. Ich war ein Stück Trost. Simeon, Jahwe hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Ist eine gute Botschaft drin. Jahwe hat gehört. Er hörte auf ihre Klage. Ich bin ungeliebt. Aber der Sohn Simeon wusste auch, meine Mutter war ungeliebt. Levi, jetzt endlich wird mein Mann sich mir anschließen. In Levi steckt dieses Wort anschließen. Auch von Lea. Die Mutter hat immer noch gehofft, dass der Mann sie als Person wirklich wertschätzt und akzeptiert. Und jetzt kommt eine Veränderung bei Lea. Juda, jetzt geht's mal nicht um sie und um Jakob, sondern bei dem Namen Juda, der Lobpreis beinhaltet und bedeutet, ist auf einmal Gott für sie der zentrale Ansprechpartner. Gott will ich preisen. Mit diesem Sohn preise ich Gott. Wie schön. Mittendrin ist sie auf einmal gelandet in ihrem Elend. Sie hat Kinder gekriegt und trotzdem war sie unglücklich. Aber an der Stelle merkte sie, dass ja Gott, der mich sieht, der mich hört. Und auch wenn mein Mann immer noch auf Distanz zu mir ist, bin ich von Gott angenommen. Dann kommt Dan, der wird geboren von der Bilha für Rahel. Gott hat mir Recht verschafft und meine Bitten erhört. Tatsächlich war das so damals in dem Rechtssystem, dass das Kind, was die Sklavin geboren hat, zu der Frau gehörte, der Herrin gehörte. Es war eine Art Leihmutterschaft. Gott hat mir Recht geschafft. Und Naphtali, einen Gotteskampf habe ich mit meiner Schwester gekämpft. Was ich euch mitteilen möchte, ist, dass wir sehen, welche Not in dieser Beziehung war, in dieser Familie war. Ein Ringen um Anerkennung. Die eine war kinderlos und die andere war ungeliebt. Und beide wollten, dass sie auch zum Ziel kommen, dass sie auch gesehen werden. Ganz interessante Not von diesen Frauen. Gad, das Glück ist gekommen, das sagt Lea. Und Ascher, ich Glückliche, alle Frauen werden mich glücklich preisen. Und Issachar, Gott hat mich belohnt. Und Sebulon, Gott hat mir ein schönes Geschenk gemacht, diesmal wird mein Mann nicht an mich annehmen, denn ich habe ihm 6 Söhne geboren. Übrigens, da sind noch 2 ja dabei, die die Sklavin geboren hat, genau. Aber auch bei Sebulon merken wir, dass sie immer noch sich danach sehen, dass ihr Mann sie doch endlich sieht. Und offenbar ist Jakob gar nicht in der Lage dazu, die Persönlichkeit dieser Frau wirklich anzunehmen, zu respektieren, ihr Wertschätzung zu geben. Josef, das sagt Rahel jetzt, Jahwe gebe mir noch einen anderen Sohn. Interessant, sie hat einen Sohn, aber es reicht ihr nicht. Sie sagt gleich, ich will mehr haben. Tatsächlich bekommt sie noch mehr, später, den Benjamin. Aber während der Geburt merkt sie, dass sie sterben wird und wollte ihn Ben-Oni nennen, Sohn meiner Totenklage. Was für ein, also auch diese Art der Namensgebung hat ja was Belastendes, oder? Möchtest du Sohn meiner Totenklage heißen? Nein, ich möchte das nicht. Da hat Jakob das erste Mal eingegriffen bei der Namensgebung und hat gesagt, Benjamin, Sohn meines Glücks, weil Rahel sein Glück war. Tatsächlich bekommt Lea noch eine Tochter, die heißt Dina, wird im 1. Mose 30,20 beschrieben. Dort ist der Name nicht erklärt, warum sie nun Dina heißt. Und mit der hat sich auch eine besondere Geschichte später ereignet. Ich finde es wirklich spannend, aber auch es ist furchtbar. Ich finde so vieles daran so krass. Diese ganze Geschichte legt offen, wie die Spannung in dieser Familie war. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Bei Lea ist es eine ständige Suche, eine Sehnsucht nach Anerkennung, Annahme, nach Liebe durch Jakob. Sie fühlt sich fortdauernd zurückgewiesen, unglücklich. Aber bei der Geburt von Juda scheint eine Gottesbeziehung auf. Sie preist Gott mit diesem Namen. Bei Rahel, die von Gott geliebt ist und die sicherlich auch verliebt war. Sie war so begeistert. Gleich nach dem ersten Treffen ging sie zu ihrem Vater und hat alles ihm berichtet. Sie ist von Gott geliebt, von Jakob geliebt, vorgezogen, aber ist ein Kampf. Aber auch ein Krampf, diese Beziehung. Mit dieser Schwester zusammen. Endlich Anerkennung als Frau zu bekommen durch Kinder, die vorzeigbar waren. Und dann sind da noch 2 Frauen, Sklavinnen, Silpa und Bilha, die hier in dieser Geschichte nur Mittel zum Zweck waren, ihren Herrinnen Kinder zu gebären. Natürlich mussten sie auch arbeiten, das war auch klar, aber in diesem Zusammenhang sollten sie ihren Herrinnen Kinder gebären, die dann ihren Herrinnen auch gehörten. Diese ganze Verworrenheit ist für mich wie so ein Dickicht in diesem Wald. Und die Frage ist, wo war denn Gott bei all dem? Das waren ungefähr, aber insgesamt war Jakob bei Laban 20 Jahre. Er hat dann nochmal ein paar Jahre gearbeitet, um überhaupt sich so was Eigenes zu schaffen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber 13 Jahre, wo ein Kind nach dem anderen kam und wo dieses ganze Drama sich abgespielt hat, bevor sie dann loszogen in das verheißene Land. Alles drin. Wo war Gott in der ganzen Zeit? Ich habe gesagt, diese erste Reaktion von Gott auf die Art und Weise, wie Jakob mit der Lea umging, war auch besonders. Gott machte die Lea fruchtbar. Und Rahel blieb unfruchtbar. Hey Gott, ist das deine Art? Heute würden wir vielleicht sagen, ja gut, die eine war fruchtbar, die andere war unfruchtbar. Das ist dann halt so, damit muss man sich arrangieren. Aber es steht auch nicht umsonst hier. Es drückt auch etwas aus. Für Gott war Lea genauso viel wert wie die Rahel. Ich habe das anfangs gesagt, dass schöne Menschen, attraktive Menschen, es in unserer Gesellschaft leichter haben. Und die Bibel beschreibt Gott durchgehend als jemand, der einen Blick hat für die, die benachteiligt sind. Und ihr macht demnächst einen Alpha-Kurs. Und ich hoffe, dass ihr viele Menschen in diesen Kurs bekommt, die benachteiligt sind, weil Gott ihre Not sieht, ihre Benachteiligung sieht, ihr nicht gesehen werden sieht. Das sind oft Menschen, die beten und ringen danach, Anerkennung zu bekommen. Und wir als Christen müssen uns immer wieder vorsehen, dass wir uns nicht blenden lassen von dem schönen Schein, wenn Menschen attraktiv sind. Unsere Welt ist so aufgebaut, dass Menschen auch danach streben und das auch ausnutzen auf der anderen Seite. Diese beiden Sklavinnen sind vermeintlich nur Randfiguren. Aber hier sind jetzt auf einmal 12 Söhne, die einen Vater haben und 4 Mütter haben. Und ich glaube, diese Spannungen, die in dieser ganzen Familie waren, waren auch in den Söhnen. Wir wünschen uns oft, dass unser Leben so geradlinig abgeht und dass wir, ja, nur das Beste lernen und das Beste tun. Aber das, was die Söhne gelernt haben, und wir haben gemerkt, in dieser Namensgebung war so schon so viel Not, was auf sie draufgelegt wurde, so viel Spannung, dass wir das mitnehmen in unsere Art und Weise, miteinander umzugehen und durchs Leben zu gehen. Wir merken das bei den Jungs spätestens, als Josef sie besucht draußen, als sie Hirten waren und die ganze Geschichte war Josef als junger Mann hatte ja Träume, das kennt ihr auch. Und diese Träume sagten aus, dass er einmal in eine Position kommen wird, wo Vater, Mutter und seine Geschwister sich vor ihm verbeugen werden. Das heißt, ihn als Herrscher anerkennen werden. Josef war so dumm und hat den anderen das erzählt. Und sie haben ihn dafür gehasst. Aber Jakob war wirklich, er war ein bisschen dumm, muss ich sagen. Er hat ihn in einer Art und Weise vorgezogen, auch mit Kleidung, dass die Brüder ihn noch mehr gehasst haben. Und eines Tages hat der Josef, der war zu Hause und die Brüder waren auf dem Feld mit der Herde, hat er den hinterhergeschickt, sie sollten doch gucken. Er sollte gucken, wie es den Brüdern geht, was sie machen, ob sie was brauchen. Und er geht hin und findet sie irgendwann und sie sehen ihn von Weitem kommen und sie haben so einen Hass, sagen wir, bringen ihn um. Brüder, ein Vater. Wie ist das, wenn einer vorgezogen wird? Das ist, ja, oh, Kinder können das gar nicht ab, wenn einer vorgezogen wird. Und er war ja auch der Zweitjüngste. Die anderen waren ja schon längst älter, deutlich älter zum Teil. Aber Josef wurde vorgezogen. Das war ein ganz furchtbares Familiensystem, was letztlich dazu führte, dass die Jungs ihren Bruder Josef umbringen wollten. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht, weil da ein Ruben war, der ihn beschützen wollte, und ein Juda war, der sagt, wir verkaufen ihn besser. Diese vorhandenen Spannungen in der Familie führten bei Josef sicherlich zu Stolz, aber auch zu einer gewissen Arroganz, zu einer Unbedarftheit, mit seinen Gaben umzugehen, die zu zeigen. Und der Vater hat ihn auch nicht zurückgehalten. Ich weiß, es gibt einen Vater von einem Donald Trump, der ihn offenbar so erzogen hat, du kannst alles, du darfst alles machen, egal, rücksichtslos und du wirst Erfolg haben. Josef musste dann später hart durch. Er war auch ein schöner Mann. Deswegen war er auch so attraktiv und begehrenswert für jemand später. Aber auf der einen Seite vielleicht Arroganz und Stolz, auf der anderen Seite Neid, Eifersucht, Streit bis hin zu Mordgedanken. Der Gott, den wir anbeten, der offenbart sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nach dieser langen Zeit, wo das mit den Kindern so schwierig war, auf einmal sind da 12 Männer, aus denen will Gott sein Volk bauen und die, das alles lebt in denen. Verstehst ihr das? Wir glauben an einen Gott, der gut ist, oder? Und er lässt das einfach zu, dass da so verrückte Leute aufwachsen und leben. Und ich möchte das gleich auch zu Ende bringen. Aber ich glaube, es ist auch gut, diese Fragen zu stellen. Hättest du Gott das nicht geordneter machen können? Hättest du dir nicht Leute aussuchen können, die einfach gesitteter sind? Hey, schon im Mutterleib fangen Esau und Jakob an, sich dazu zu streiten, dass es für die Mutter ganz beschwerlich war. Nein, Gott macht das nicht, weil er weiß, auch diese Leute sind Teil dieser kaputten, gefallenen Welt. Und trotzdem baut er mit ihnen sein Reich. Ich möchte das abkürzen, bevor ich zum Ende komme. Wir wissen, am Ende der Geschichte ist es ja so, dass Josef, den sie verkauft haben, letztlich dazu führt, dass die ganze Familie gerettet wird, nicht an Hunger stirbt, nach Ägypten kommt. Und Josef selber ist ja offenbar ein ganz gottesfürchtiger Mann. Er muss hart durch, er muss ins Gefängnis, er wird Sklave und doch bleibt er Gott treu und seinen Werten treu. Da ist ja auch etwas mitgekommen von Gottesfurcht durch diese ganze Geschichte. Und es scheint so, dass Josef es ist, wer das bewahrt. Und seine Brüder kommen zu ihm und er ist erst ganz streng mit ihm später. Und dann offenbart er sich und vergibt ihn. Ein Zeichen für das Erlösungswerk Christi. Als Zeichen dafür, dass da jemand ist, der sagt, ich trage dir deine Schuld nicht nach. Ein wunderbares Beispiel in diesem werdenden Volk Gottes. Das waren ja 70 Personen ungefähr, die das ganze Volk zu der Zeit umfasste, angefangen von Abraham, also die 70 Personen, die dann nach Ägypten gingen. 400 Jahre später waren es ungefähr, schätze ich mal, 2 bis 3 Millionen, weil Gott sie so gesegnet hat. Da war es schon richtig ein Volk. Aber Gott ist dran geblieben. Wir können an dieser Stelle auch nochmal an das Gleichnis von den verlorenen Söhnen aus Lukas 15 denken. Es waren die Kaputten in der Gesellschaft, die Loser, die Jesus Botschaft gehört und angenommen haben, die sich danach sehnten. Sie sehnten sich nach Liebe und Annahme. Sie sehnten sich danach, geliebt zu werden. Und auf der anderen Seite waren es die Männer und Frauen, die gut gebildet waren, die anständig waren nach außen hin und die an Gott einen Weg vorbeigemacht haben. Jesus erkennen konnten eher die Kaputten. Es ist Jesus, der Licht in unser Leben bringt. Es ist Jesus, der den Hunger der Hungrigen sieht und der rettet. Und vielleicht macht er euch auch auf den Weg und ladet gerade die ein, wo ihr wisst, da ist Bedarf. Da ist Ablehnung, da ist Not im Herzen. Und ich glaube, es ist auch gut zu beten, dass Gott euch diese Männer und Frauen zeigt, die diese Liebe Gottes in besonderer Weise suchen auch. Wisst ihr, Josef, er wurde verkauft und litt viel, aber in seinem Herzen war etwas, was uns auch auszeichnen soll. Rechtschaffenheit, Gradheit, aber auch Liebe für die, die Unrecht tun. Liebe für die, die ihm Unrecht getan hatten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das lernen, darüber hinwegzuschauen, dass Menschen nicht unseren Maßstäben entsprechen, wenn wir rausgehen und sie einladen, sondern schauen, was steckt denn dahinter. Jakob war nicht fähig, da zu gucken, was steckt eigentlich an dem Herzen der Lea. Ich glaube, er hat es nie geschafft. Aber Gott möchte, dass wir wie Josef einfach ein offenes Herz behalten für die, die kaputt sind. Und wir dürfen auch gucken, wie steht es denn mit uns selbst? Wir alle haben eine Familiengeschichte. Und es ist gut, wenn man viele Geschwister hat, ich habe 6 Geschwister, ist es auch gut, da mal hinzugucken, wie waren denn da die Beziehungen? Wer war denn da bevorzugt und benachteiligt? Wie waren denn Vater und Mutter miteinander? War das alles so entspannt? Und was hat mich denn davon geprägt, wie meine Eltern waren? Das ist ein gutes Beispiel hier von dieser Riesengroßfamilie. Und auch wenn wir das nicht so krass erleben, dürfen wir trotzdem uns mutig dran machen und zu schauen, was hat mich geprägt und warum bin ich manchmal so oder so? Warum bin ich manchmal eifersüchtig oder neidisch? Warum bin ich manchmal geizig vielleicht oder auch schnell genervt. Gott ist ein Gott, der uns das zumutet, deswegen steht das alles auch da drin. Und er ist seinen Weg mit diesem Volk gegangen und das finde ich schon toll, dass er das gemacht hat. Dass er uns auch zumutet, das auszuhalten und sich zu sagen, das ist alles Mist. Das war alles damals, das ist so archaisch, so alt damals, sie waren so ungebildet. Heute sind wir vielleicht gebildeter, aber unsere Herzen sind nicht per se viel anders als damals, oder? Gut, damit schicke ich euch einfach in den Lobpreis gleich. Amen.